das, was Training im Weltklassebereich ausmacht, das gibt es nicht wirklich in Büchern. Das muss man über viele, regelrecht Jahrzehnte erfahren haben in der Arbeit mit Athleten. Das ist was vergleichbar fast mit dem Koch, der viele Jahre kochen muss, um rauszukriegen, wie das Rezept schlussendlich am besten schmeckt.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von True Athletes True Talk. Nach einer längeren Sommerpause sind wir wieder da, heute mit dem DLV-Bundestrainer Weitsprung und Heimtrainer von Malaika Miyambo, Uli Knapp. Am Mikrofon Peter Schmidt. Hallo Uli, schön, dass es geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch, dass wir zusammengekommen sind.
Vor ein paar Jahren hat Malaika Miyambo, die bei den Olympischen Spielen jetzt in Paris Silber geholt hat, gegenüber Sportbild einmal folgendes Zitat gesagt. Ich möchte in Deutschland bleiben und nicht mehr zu Carl Lewis in die USA gehen, weil ich in Uli Knapp einen Trainer gefunden habe, dem ich vertrauen kann. Bei ihm stehe ich immer als Mensch im Vordergrund und nicht nur als Athletin. Das möchte ich nicht gegen etwas eintauschen, was ich nicht abschätzen kann. Dieses Zitat beschreibt meiner Meinung nach sehr gut dein Verhältnis als Trainer zu Malaika. Wie siehst du es selbst?
Also ich finde auch, man hätte es nicht besser auf den Punkt bringen können. Und ich hatte von Anfang an ein ganz besonderes Gefühl in der Zusammenarbeit mit Malaika, dass sie eine sehr, sage ich es mal, spezielle Athletin ist und immer gewesen ist die ganze Zeit der Zusammenarbeit. Und es war eine ganz tolle Phase in meiner Zeit als Trainer mit ihr zu arbeiten und weiterzuarbeiten natürlich auch.
Du bist jetzt seit fast einem Vierteljahrhundert, seit fast 25 Jahren Bundestrainer. Hast anfangs noch mehr Disziplinen betreut und hast dich jetzt spezialisiert auf den Weitsprung seit vielen Jahren. Was ist das Faszinierende am Weitsprung?
Also ich finde das Schöne am Weitsprung, dass die Schnelligkeit so wichtig ist. Ich kann mich noch erinnern, als damals die Frage aufkam, einen Bundestrainer Weitsprung zu installieren. Da war vor allem die Frage, gibt es jemand, der ein bisschen im Schnelligkeitsbereich Erfahrung gesammelt hat? Und ich hatte damals in den 90er Jahren sehr viel recht gute Sprinter betreut, auch Olympiateilnehmer, eine sehr starke Vereinsstaffel. Und für mich war die Schnelligkeit immer ein Hauptaugenmerk in der Arbeit mit den Athleten. Und das hat vielleicht auch ein kleines bisschen das Zünglein an der Waage ausgemacht, dass ich für den Posten gefragt wurde.
Vor jeder Saison wird ja immer wieder neu ein Trainingsplan entwickelt. Oft ist es so, der Trainer entwickelt ihn, der Athlet richtet sich danach. Wie geht ihr da vor? Macht ihr es gemeinsam? Kannst du mal so ein Beispiel vielleicht nennen?
Also wir haben das im Grunde jedes Jahr gemacht und werden es auch dieses Jahr wieder machen. Als ich mit Malaika begonnen habe zu arbeiten, haben wir ihren ganzen Übungskatalog durchgegangen, sind wir durchgegangen und sie hat mir einige Übungen gesagt, wo sie das Gefühl hat, dass die ihr nicht so gut bekommen. Ich habe mir sie angeguckt, wir haben sie zum Teil entweder ein bisschen modifiziert oder wir haben sie wirklich komplett weggelassen. Ein Beispiel waren die tiefen Kniebeugen, die wichtig sind im Training, aber Malaika bekam immer wieder Knieschmerzen davon, auch wenn sie nur leichte Gewichte gemacht hat. Wir haben dann Alternativübungen gesucht, wie Aufsteiger, Einbeinkniebeugen und damit konnten wir die zu 100% kompensieren, aber Malaika hatte keine Probleme mehr gehabt. Das ist so ein Beispiel, wie wir dann an den Trainings herangegangen sind und das werden wir in diesem Jahr auch wieder machen und das ist auch extrem wichtig, um immer irgendwo in einem Prozess drin zu bleiben, dass eine Weiterentwicklung gewährleistet ist.
Und daran sieht man auch, wie detailliert man arbeiten muss, jedes Jahr wieder aufs Neue und sich nicht auf Routine verlassen kann. Malaika hat ja nahezu alles in ihrer bisherigen Karriere gewonnen, Olympiasieg, WM, EM und DM. Was würdest du als ihr Trainer sagen, ist so ihre größte Stärke?
Also bei Malaika ist es so, ich habe selten eine Athletin erlebt, die in der Lage war, 100% hat sie drauf, dann konnte sie im Wettkampf wirklich immer 105-110% abrufen. Und ihre größte Leistung ihrer Karriere war für mich die Olympiade in Paris, weil Malaika war in einer wirklich sehr schlechten Verfassung zum Finale. Sie war in der Quali noch einigermaßen fit, aber nach der Quali ist völlig, sage ich jetzt mal, eingebrochen. Und beim Warmmachen habe ich schon gemerkt, dass es ganz, ganz schwer wird. Und dass sie in der Lage war, dort eine Silbermedaille zu gewinnen, das zeugt genau von der Fähigkeit, im Grunde fast an die autonom geschützten Reserven heranzugehen, was sich nachher auch dann im Wettkampf danach gezeigt hat, dass er regelrecht normal zusammengebrochen ist. Aber das ist eine Gabe, die man haben muss, um ganz Großes zu erreichen.
Sie gilt ja als ein Aushängeschild der deutschen Leichtathletik, ein ganz besonderes Talent über viele, viele Jahre schon. Und für sich selber nimmt sie oft die Meditation, um Ruhe zu bekommen. Auch wenn man ihr im Wettkampf zuschaut, sie hat die große Gabe, sich wirklich zu konzentrieren, egal ob da 70.000 Zuschauer um sie herum sind. Welche Rolle glaubst du, spielt die Meditation in ihrem Leben?
Also ich glaube, das hat eine immer stärkere Rolle eingenommen in den letzten Jahren. Es begann ein bisschen im Grunde so nach der EM in Berlin und wurde dann immer mehr. Sie hat ja Reisen nach Indien gemacht, wo sie sich viel mit dem Thema beschäftigt hat. Sie hat auch Kurse besucht. Sie hat auch immer wieder Phasen in einem Kloster verbracht, wo sie sehr stark in sich gegangen ist. Und ich habe gerade vor 2 Wochen mit einem sehr, sagen wir mal, bekannten und guten Psychologen gesprochen. Und der meinte, dass über die Meditation die Möglichkeit besteht, an Kräfte im Unterbewusstsein ranzukommen, die eigentlich so ein bisschen versteckt liegen, an die man normal gar nicht so leicht rankommt. Und ich glaube, dass Malaika in der Lage ist, dort im Grunde Kräfte anzuzapfen, mit ihrer Art, sich im Wettkampf zu konzentrieren und auch zu meditieren.
Nun spricht man ja im Weitsprung oft davon, den perfekten Sprung zu erreichen. Wenn du jetzt mal so charakterisieren müsstest, wie sieht für dich der perfekte Sprung aus?
Also der perfekte Sprung sieht so aus, dass man eine ganz entspannte erste Beschleunigungsphase entwickelt, dass es einem in dem mittleren Teil des Anlaufs gelingt, richtig Zug zu entwickeln. Beim Sprinten wird man sagen, eine schöne Pick-up-Phase zu entwickeln und dass man dann die letzten Schritte, die letzten 4, 5 Schritte komplett entspannt, locker in der Geschwindigkeit weiterfliegt und dass man im Grunde einen kleinen Tick zu dicht am Brett ist. Weil in dem Moment, wo man ein bisschen zu dicht ist, kann man wesentlich besser rhythmisieren und der letzte Schritt wird nicht zu lang. Und dabei kommen dann im Grunde meistens die besten Sprünge raus.
Was glaubst du denn, was bei Malaika noch möglich ist an Sprüngen? Ich meine, über 7 Meter, das hat sie mehrfach bewiesen. Was ist möglich?
Ich kenne Malaika jetzt viele Jahre. Wenn alles auf den Punkt kommt, dann sprechen wir über optimale Form. Ich sage jetzt mal eine Form, die wir uns gewünscht hätten nach Rom ohne Corona, weil sie war zu Beginn der Saison in der besten Form ihres Lebens. Dann eine perfekte Anlage, äußere Bedingungen von um die 30 Grad und vielleicht 2 Meter Rückenwind. Dann ist auf jeden Fall auch noch ein Sprung jenseits ihrer Bestleistung möglich.
Sie steht ja immer im Mittelpunkt. Die ganzen Leichtathletik-Fans sind immer begeistert von ihr. Und so ein bisschen geht dann der Blick auf den Nachwuchs verloren. Wie beurteilst du als Bundestrainer die Situation im Nachwuchs?
Also zurzeit haben wir eine sehr gute Situation im Nachwuchs. Dann spreche ich vor allem über den Nachwuchs U23 und gerade aus der U23 raus. Wir haben ja in der aktuellen Bestenliste 6 Springerinnen über 660, von denen 4 Stück noch sehr jung sind. Und auch eine ganz neue Athletin, die Marlin Stavenow, die jetzt in dem Jahr extrem, sagen wir mal, auf sich aufmerksam gemacht hat, einen zweiten Platz beim ISTAF belegt hat mit einer 6,64 und auch Mikael hat mit ihren 4. Plätzen bei den Großereignissen bewiesen, dass er vorne mitsprechen kann. Auch eine Laura Raquel, ein riesiges Talent, beides Athleten, die in ihrer Altersklasse schon die Weltspitze angeführt haben. Und also ich bin guten Mutes für die nächsten Jahre im Weitsprung.
Ihr macht ja auch viel gemeinsam außerhalb des Trainings. Ja, ich denke da in erster Linie an die Musik. Wie wichtig ist die Musik für dich als Mann mit der Gitarre und Malaika, eben nicht nur immer über Training und Weiten zu sprechen, sondern auch darüber hinaus in der Freizeit einfach mal ein bisschen lockerer das Ganze angehen zu lassen?
Also im Grunde ist die Musik für uns irgendwie so ein bisschen entspannen und fernab vom Sport einfach die Seele baumeln zu lassen. Und es ist nicht so, dass wir jede Woche Musik einplanen. Das ergibt sich je nachdem, wie die Situation aussieht. Wir hatten eine Phase in Tokio vor der Olympiade, wo die Anspannung extrem groß war und gerade dort hat uns die Musik dann wieder sehr viel geholfen, dass wir beide so ein bisschen geerdet wurden und wieder eingenordet wurden und auch In diesem Jahr haben wir ein ganz tolles Erlebnis mit der Musik gehabt in der Vorbereitung in Chiembaum. Da hatten wir mit Yemisi zusammen ein bisschen rumexperimentiert mit Liedern. Yemisi hat ein Lied vorgeschlagen. Wir haben das dann gemeinsam auf der Treppe in einem der Gästehäuser gesungen. Und das war so mein spezieller Moment in dem Jahr, was die Musik anbelangt. Das hat irgendwo wieder eine gewisse Magie entwickelt in Vorbereitung auf Paris.
Und wenn ich so richtig in Erinnerung habe, Malaika spielt ja Klavier und
Ja,
hat auch schon selbst Stücke komponiert.
genau. Also Malaika ist eine Person, die aus dem, was man ihr gibt, immer extrem viel machen kann. Ob das jetzt mit Worten ist, mit der Sprache oder auch in der Musik. Ich habe ja mal vier Griffe beigebracht auf einer längeren Fahrt, wo wir ein bisschen Zeit hatten, mit der Gitarre uns zu beschäftigen. Und nach 2 Wochen hatte sie aus den vier Griffen ein eigenes Lied komponiert, das wir nachher auch aufgenommen haben. Und ich war total geflasht über die Qualität des Liedes, weil das ist ein Lied, das ich jetzt mittlerweile bestimmt 50 Mal gehört habe, aber jedes Mal, wenn ich es höre, bekomme ich wieder ein bisschen Gänsehaut und denke, was für ein toller Song das ist.
Ich denke, enorm wichtig, wenn man mal nicht außer Acht lässt, wie sehr man permanent unter Druck, unter Beobachtung in der Öffentlichkeit steht, so sich auch mal ein bisschen zurückziehen zu können und ja, wie du es eben gesagt hast, gelassen und viel Erholung damit reinpacken kann, indem man eben gemeinsam Musik macht.
Genau.
Ja, kommen wir mal auf das Bild des Trainers zu sprechen. Du selbst bist ja 2021 zum Trainer des Jahres gewählt worden. Wie wichtig war dir diese Auszeichnung oder wie wichtig ist dir so eine Auszeichnung überhaupt?
Also ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, es war für mich schon eine gewisse Art Wertschätzung, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, aber ich bin jetzt nicht erpicht, dass ich unbedingt Auszeichnungen bekommen muss. Wenn ich am Ende von der Saison sage, das, was ich mir vorgenommen habe, ist aufgegangen, es ist so zusammengekommen, wie ich mir es gewünscht habe, das ist mir im Grunde wichtiger, als vielleicht eine Auszeichnung zu bekommen.
Wobei da viel Bescheidenheit ja auch aus dir rausspricht. Ich meine, wir haben viele, viele Trainer und der Trainerberuf ist ja auch nicht so einfach. Ich komme jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Du bist selbst sehr, sehr lange im Trainergeschäft, fast ein Vierteljahrhundert. Und obwohl der Trainerberuf ja hart ist, wird er oft nicht so sehr gewertschätzt. Also das zeigt sich oft daran, dass eine Bezahlung besser sein müsste, ja, dass man immer mit Zeitverträgen arbeitet. Und trotzdem bist du mit Leidenschaft Trainer. Wie passt das zusammen?
Ja, also es ist bei mir so gewesen, dass ich, seit ich bewusst denken kann, immer mich mit Training beschäftigt habe. Ich habe schon als ganz kleiner Junge, ich glaube, ich war damals 11 oder 12, hat man mir eine kleine Kindergruppe angeboten, im Turnverein ein bisschen was mit denen zu machen. Und das hat mich vom ersten Tag an, hat's mich fasziniert. Und ich denke, dass es wirklich irgendwo genau die Berufung war, die in mir drin gesteckt hat und wo man auch sehr dankbar sein darf, dass man mit dem, was man am liebsten eigentlich macht, dann irgendwo seinen Beruf führen kann und in Anführungszeichen sein Geld verdienen.
Nun ist es ja so, seit vielen Jahren wird auch über eine Traineroffensive gesprochen. Es wird immer schwieriger, gute Trainer zu bekommen. Was müsste sich aus deiner Sicht verbessern, damit es attraktiver wird, Trainer zu sein?
Ja, es ist eine wirklich sehr, sehr schwierige Frage. Und ich sehe auch keine einfachen Zeiten in der Leichtathletik, speziell im Trainerbereich, auf uns zukommen, weil ich hatte die Woche gerade auch fast den ganzen Tag mit Herbert Chingon zusammengesessen. Wir haben ganz viel über Training philosophiert. Und das, was Training im Weltklassebereich ausmacht, das gibt es nicht wirklich in Büchern. Das muss man über viele regelrecht Jahrzehnte erfahren haben in der Arbeit mit Athleten. Das ist was vergleichbar fast mit dem Koch, der viele Jahre kochen muss, um rauszukriegen, wie das Rezept schlussendlich am besten schmeckt. Und das weiter zu vermitteln, das ist nicht einfach. Und ich glaube, wenn es dort gelingt, die richtigen Schritte zu gehen, dass man vielleicht dann wirklich ein Mentoring installiert mit erfahrenen Trainern, die so ein bisschen der Leichtathletik erhalten bleiben, das wäre vielleicht ein wichtiger Schritt.
Wie wichtig ist es aus deiner Sicht auch, dass man seine Erfahrungen weitergibt, dass man von anderen Dinge erfährt, auch von ausländischen Trainern mal etwas abguckt, mal eine Art Hospitanz macht, um sich selber weiterzubilden? Weil Fort- und Weiterbildung in der Leichtathletik ist etwas Wichtiges, denn das Rad bleibt nicht stehen.
Ja, also für mich war es im Prinzip der wichtigste Punkt in meiner Entwicklung als Trainer. Und ich habe das von der ersten Sekunde an gemacht, erst mit Trainern hier bei uns im Landesverband. Und waren auch ganz lustige Anekdoten, wo mich ein Trainer angesprochen hat auf meine Arbeit und ich ihm dann gesagt hat, ob er überhaupt weiß, dass ich bei ihm als 17-Jähriger in der Übungsausbildung gesessen habe, und das war ihm gar nicht mehr bewusst. Da habe ich gesagt, ich habe bei ihm sehr, sehr viel gelernt, bin auch sehr dankbar dafür. Wolfgang Ziegler war das, ein Sprinttrainer, der auch, glaube ich, einige Jahre im DLV gearbeitet hat. Ich glaube, die Schwechat-Staffel damals mit Lübke und Evers etc., die damals Rekord gelaufen ist, die hat er betreut. Und ich bin dann in den ganzen Jahren meiner Trainerarbeit im Grunde durch die ganze Welt gereist und habe Trainer besucht. Ich war bei Trainern in England, um 400 Meter Training zu vertiefen. Ich war bei Dan Pfaff gewesen. Ich war bei Lance Braumann. Ich war im Grunde bei allen großen Trainern, die es in der Leichtathletik gibt, um einfach das Wissen aufzusaugen. Ja, ich habe beispielsweise auch zu Beginn meiner Karriere als Trainer, wo ich vor allem Speerwerfer trainiert habe, mir Karl Hellmann ins Saarland geholt, von dem ich innerhalb von 2 Wochen dann im Grunde alles gelernt habe, was ich danach im Speerwurf wusste. Und es ist uns wirklich gelungen, dann im Saarland eine tolle Speerwerfertruppe zu installieren. Wir haben ein Jahr sogar gehabt, wo wir 7 deutsche Meistertitel in allen möglichen Altersklassen hatten. Und das war eine ganz tolle Zeit, damals angeführt von Boris Henry. War wirklich eine meiner schönsten Zeiten in der Trainerkarriere.
Und inzwischen ist der Weitsprung zu deiner Leidenschaft geworden. Vielleicht kannst du mal kurz auf den Punkt bringen, welche wichtigen Eigenschaften man braucht, um ein guter Weitspringer zu werden.
Also man muss als guter Weitspringer extrem schnell sein. Die Schnelligkeit ist die wichtigste Steuerungsgröße, um weit zu springen. Man kann noch so gewandt und sprungstark sein, wenn man schnell genug ist, geht nichts. Aber die Schnelligkeit allein reicht auch nicht. Sonst würden alle Finalteilnehmer von 100-Meter-Läufen bei Olympia, die würden alle Weltrekord springen. Man muss also im Prinzip was mitbringen, was es einem ermöglicht, die Geschwindigkeit am Brett in Höhe umzusetzen, also in gute Vertikalbeschleunigung, und das im Prinzip möglichst verletzungsfrei über viele Jahre zu praktizieren. Im Grunde muss man auch ein kleines bisschen wie ein Turner sein, weil der Sprung erfordert auch wirklich viel Gewandtheit und es ist eine der schönsten Disziplinen in der Leichtathletik, finde ich.
Machen wir mal zwischendurch so ein kleines Assoziationsspiel, was wir immer einbauen bei uns beim Podcast True Athletes, True Talk. Ich gebe einen Begriff vor, du antwortest in einem kurzen, prägnanten Satz die Antwort darauf. Olympiasieg.
Man bleibt immer Olympiasieger und man wird unsterblich im Sport.
Niederlage.
Niederlagen gehören wie die Siege absolut zum Leistungssport dazu und sie sind ganz wichtig für die Weiterentwicklung.
Corona.
Corona ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, gerade für mich. Es ist ein bisschen die Pest der Neuzeit geworden. Es hat uns ja zweimal sehr stark ausgebremst. Es hat zwar die Medaille nicht verhindert, aber es hat den größtmöglichen Erfolg ein wenig verhindert.
Ein perfekter Sprung.
Der perfekte Sprung ist im Grunde, dass man den Sprung eigentlich gar nicht spürt und dass man total auf einer Wolke der Leichtigkeit ans Brett kommt und auch wenn man aus der Grube rausgeht, das Gefühl hat, was war das eben? Ich habe den Sprung gar nicht so gespürt. Er war einfach nur voller Leichtigkeit und hat sich toll angefühlt.
Leistungsdruck.
Leistungsdruck ist sehr wichtig, weil ohne den Leistungsdruck fehlt vielleicht auch oft ein bisschen die Motivation, sich zu quälen und alles zu geben.
Gelassenheit.
Gelassenheit ist eine der Grundvoraussetzungen, die man sowohl als Athlet braucht, aber auch vor allem als Trainer.
Ja, danke dir ganz herzlich für die schönen Antworten. Jetzt ist es so, neben dem Gitarrenspiel, das ist ein Hobby von dir, liest du auch gerne, das weiß ich noch von früher, weil wir ja auch viele Reisen gemeinsam miteinander unternommen haben. Welches Buch kannst du zurzeit unseren Usern empfehlen?
Also ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht wirklich eine Leseratte bin. Ich lese vor allem Biografien und lese auch teils, sage ich jetzt mal, sportbezogene Bücher, wo es um Training geht. Wenn ich ein Buch empfehlen darf, dann ist es von Habe Kerkeling, Ich bin da mal weg. Das habe ich damals dann geschafft zu lesen in der Urlaubsphase und ich muss zugeben, dass ich mich permanent weggeschmissen habe und das ist für mich dann immer was besonders Entspannendes, dass man lachen kann beim Buchlesen.
Das ist eine sehr schöne Empfehlung, Uli. Gerade das Lachen ist ja im Leben wichtig. Es gehört einfach mal dazu, dass man nicht alles so ernst nimmt. Dann machen wir weiter. Die Saison, habe ich gesagt, ist abgeschlossen. Momentan erholen sich alle, analysieren die ganzen Ergebnisse. Welche Zielsetzungen habt ihr denn für 2025 ausgerufen? Höhepunkt im nächsten Jahr ist sicherlich die WM in Tokio, die ja sehr spät erst stattfinden wird. Also soweit ich weiß, Ende August, Anfang September.
Genau, also wir werden wahrscheinlich in der Hallensaison nicht das hauptinternationale Großereignis machen, sprich die Hallen-WM, vielleicht die EM in Apeldoorn, aber das werden wir entscheiden, wie Malaika jetzt wieder in den Trainingsprozess reinfindet, weil sie doch extrem viel Körner verbraucht hat. Aber die WM in Tokio, die steht natürlich absolut im Fokus, und wenn Malaika leistungsfähig ist, wie sie das die letzten Jahre war, dann spricht man natürlich immer darum, über die Medaillen mitreden zu können.
Du hast ja früher mal, das habe ich auch bei der Recherche mitbekommen, warst du sehr, sehr gut beim Schleuderball. Du, kannst du dich da noch erinnern? Ich glaube, hast sogar die Pfalzmeisterschaft gewonnen, wie weit du da geworfen hast?
Also ich bin wirklich nicht mehr 100% sicher. Ich war ja damals in so einem Turnsportverein und da gab es auch Schleuderball. Ich meine, es war irgendwas zwischen 57 und 60 Meter. Das müsste hinkommen.
Höchstleistungen werden immer gefordert im Leistungssport und immer wieder sollen Höchstleistungen abgerufen werden. Ist es nicht trotzdem schwer, auf so einem Level permanent zu arbeiten?
Ja, es ist extrem schwer. Man merkt das den Athleten dann auch nach so einer sehr langen Saison wie dieses Jahr an, dass sie gerade nach einer Olympiasituation in ein Loch reinfallen. Und vielen fiel es wirklich schwer, dann auch noch Wettkämpfe anzuschließen. Und als Trainer ist es ganz wichtig, auch auf die Befindlichkeiten von Athleten einzugehen. Wir waren ja dann vor einer Situation, Malaika hätte noch tolle Wettkämpfe gehabt in Rom, Istaf hätte angestanden, ein Diamond League Finale, das sie jetzt in diesem Jahr durchaus hätte gewinnen können, das nur mit 6,80 weggegangen ist. Aber wir mussten uns dann doch schlussendlich dafür entscheiden, der Gesundheit Vorrang zu geben. Und von daher gesehen ist es schon wichtig, dass Athleten auch immer wieder Zeit zum Durchschnaufen bekommen, weil es ist eine extrem starke Belastung, über Jahre permanent performen zu müssen, immer im Mittelpunkt zu stehen, weil die meisten Außenstehenden bekommen gar nicht mit, wie das Leben eines bekannten Sportlers aussieht. Das hört nie auf. Es werden von morgens bis abends Selfies gemacht, man wird überall erkannt, man wird auch auf seine Leistung angesprochen und das ist immer präsent. Von daher ist es ganz wichtig, immer wieder Dampf vom Kessel zu nehmen, sonst wird es zu viel für einen Athleten auch.
Und ich denke, das macht ihr ganz clever nach dem Motto, weniger ist mehr. Das habt ihr ja in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, lieber auszusteigen dann, wenn man eben nicht mehr so gesund ist, zu regenerieren, um dann für die neue Saison wieder fit zu sein.
Genau so ist. Also wenn ich merke, dass Malaika so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand ist und ihre Regenerationswerte einfach nicht mehr schnell genug zurückkommen, dann ist es immer Zeit, auch mal in der Saison eine kurze Phase von Durchschnaufen einzulegen. Also es kam auch dieses Jahr vor, dass wir mal durchaus 2 Tage rausgenommen haben, weil sie einfach sehr ermüdet war, weil das permanente immer an der Gratwanderung sich bewegen, macht man genug, aber auch nicht zu viel, dass es zu viel wird. Das fordert schon einige Körner.
Nun ist es ja so, immer wieder in der Leichtathletik wird nach Reformen gesucht, nach neuen Möglichkeiten, medial noch besser dazustehen. Im Weitsprung gab es vor kurzem mal den Vorschlag, den Balken abzuschaffen und nur aus der Zone herauszuspringen. Was sagst du als Trainer dazu?
Also ich sehe es ein bisschen ambivalent. Ich finde die Geschichte interessant und vor allem für Malaika wäre es definitiv ein Vorteil, weil Malaika hätte von sehr, sehr vielen Wettkämpfen, die sie knapp verloren hatte oder wo sie ein bisschen unglücklich raus ist, hätte sie fast 90% gewonnen, wo sie viel, viel weiter gesprungen wäre. Aber es macht natürlich auch den Weitsprung aus, dass es gefordert wird, relativ genau und präzise den Absprung zu finden. Und das ist auch wieder das Interessante und Besondere. Also es gibt für und wider für die Zone. Aber es würde mich schon interessieren, mal einen Probelauf zu machen, vielleicht mal 2, 3 Wettkämpfe mit einer Zone durchzuführen und zu schauen, wie das ankommt.
Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs angelangt, Uli. Vielleicht kannst du uns noch ein Geheimnis, ein Erfolgsgeheimnis, wie es immer so schön heißt, eurer gemeinsamen Arbeit sagen. Liegt es vielleicht darin, dass ihr immer zusammen versucht, die Lösungen zu finden und dass es nie einen gibt, der sagt, wir machen es links, rechts, wir machen es so oder so, sondern gemeinsam wird immer das Optimale erarbeitet?
Also ich denke, es ist wie mit allem, was im Leben passiert, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Man ist im Endeffekt dann am zufriedensten, wenn dem Entscheidungsprozess eine sehr gute Kommunikation, eine offene, ehrliche, von Wertschätzung geprägte Kommunikation vorausgegangen ist. Und das ist das, was wir im Prinzip in den vielen Jahren immer versucht haben durchzuführen. Und das ist eigentlich Geheimnis, kann man gar nicht sagen, aber in meinen Augen eine Grundvoraussetzung für eine gute Arbeit von Trainer und Athlet.
Ganz am Anfang habe ich gesagt, Trainer sind das ganze Jahr ja unterwegs, das ganze Jahr im Geschäft, aber danach gibt es mal ein bisschen Pause. Gibt es für dich dann Urlaub und wenn ja, wo geht's hin?
Also wir haben einen Urlaub geplant, den ersten in diesem Jahr, und es soll in den Südwesten Amerikas gehen, wo wir vorhaben, dann die berühmten Nationalparks, angefangen mit Yellowstone und dann so eine große Schleife Richtung San Francisco zu schlagen. Es geht dann Bryce, heißt glaube einer, dann Yosemite ist mit dabei und wir freuen uns da sehr drauf. Ich bin gespannt, was für Eindrücke wir da mitbringen.
Ja, da wünsche ich natürlich erstmal einen schönen Urlaub, dann viel Kraft tanken, denn die neue Saison wird sicherlich wieder anstrengend werden, da gibt es keinen Zweifel. Und bedanke mich erstmal ganz herzlich für das gute Gespräch, wie ich finde, und wünsche weiterhin natürlich dir und Malaika viel Erfolg. Dann haben alle Leichtathletik-Fans was davon und können sich freuen, dass wir auch im kommenden Jahr schöne, tolle Sprünge und auch tolle Erfolge miterleben werden. Ganz herzlichen Dank, Uli.
Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.